Auch nochmal, du hast Gina Lückenkämpers Kurve angesprochen. Das ist tatsächlich so ein Punkt, den wollte ich auch nochmal erwähnen, weil es ist tatsächlich ein großer Unterschied.
Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Dann, ja, schönen guten Abend, Lynn.
Hallo, Benni.
Ja, es ist ein neuer Abend in dieser Leichtathletik-Woche und wir haben uns natürlich wieder zusammengeschaltet. Bei uns beiden lief ja bis vor wenigen Sekunden noch der Stream von heute Abend. Es ging ja wirklich nochmal richtig ab, aber dazu später mehr. Heute ist ja der Siebenkampf der Frauen gestartet, da mit deutscher Beteiligung gleich zwei deutsche Starterinnen waren mit im Feld. Wie sah es denn da aus?
Ja, wir müssen erstmal mit einer recht traurigen Nachricht einsteigen zu Beginn. Sophie Weißenberg, ganz tragische Geschichte, wirklich heute Morgen. Die war schon im Stadion, eigentlich bereit, ihren Siebenkampf da zu eröffnen, hat den Startblock eingestellt für die 100 Meter Hürden, den letzten Ablauf gemacht und ist dabei in eine Hürde getreten, ist auch gestolpert, weggeknickt, musste dann unter Tränen wirklich weggetragen werden. Mittlerweile steht fest Achillessehnenriss, also das ist das Aus für sie definitiv. Sie konnte gar nicht anfangen, ihren Siebenkampf, und das bei einer so talentierten Athletin, die immer mal wieder mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat, das ist wirklich traurig gewesen. Also da leide ich gerade sehr mit.
Ja, absolut tragisch. Also gerade bei, ich sag mal, das ist ja nicht nur ein Saisonhöhepunkt, sondern ein Höhepunkt der Karriere, dass sowas dann vor dem ersten Start passiert, das ist wirklich dramatisch. Aber ja, dann natürlich gute Besserung an Sophie, und dann würde ich aber vorschlagen, schauen wir auf die zweite deutsche Starterin, Caro Schäfer. Sie hat ja auf Instagram gepostet, es ist ihr Last Dance, es ist ihre letzte große Meisterschaft, bevor sie sich vom Leistungssport zurückziehen wird, nach einer langen, ja auch sehr erfolgreichen Karriere. Wie ist sie denn in die Hürden gestartet?
Ja, die war im gleichen Vorlauf wie Sophie Weißenberg tatsächlich und hat dann natürlich nach ihr geguckt, musste sich aber gleichzeitig irgendwie auch auf ihren eigenen Vorlauf konzentrieren, trotz all dem Trubel, der da irgendwie los war. Sie hat am Start so ein bisschen gezögert, kam da wirklich nicht gut weg, hat sich dann aber richtig vorgearbeitet, letztendlich 13:42, damit zweite ihres Vorlaufs geworden. Also das ist mal ein guter Einstieg für sie.
Ja, es ist natürlich dann auch die Frage, wie steckt man sowas dann in so einem Moment weg, wenn die Trainingskollegen beziehungsweise Teamkameradin sich da so schwer verletzt, unmittelbar vor dem Lauf. Da könnte ich mir vorstellen, dass das natürlich dann auch bei so einer Weltklasse-Athletin wie ihr vielleicht in den ersten Augenblick ein kleiner Schockmoment war.
Ja, auf jeden Fall.
Dann ging es aber weiter im Kugelstoßen in der Qualifikation bei den Frauen. Da waren ja auch drei deutsche Stoßerinnen mit dabei. Wie ging die Qualifikation denn aus?
Ja, erstmal 19,15 Meter waren gefordert für die direkte Qualifikation fürs Finale. Und die Missy Ogunleye, mit der fangen wir vielleicht mal an, die musste sich so ein bisschen gedulden. Erstmal 18,1 Meter zum Einstieg, dann nochmal eine 17 Meter Weite. Und dann im dritten hat die das große Q sich gesichert, 19,24, damit alles klar gemacht. Also das ist schon mal ein ganz guter Fingerzeig, würde ich meinen, in Richtung Finale. Dann hatten wir noch Katharina Maisch dabei. Die ist ja bei den deutschen Meisterschaften, ja, hat sie 18,88 gestoßen. Und ja, am heutigen Tag aber leider nicht so ganz ihre Leistung abrufen können. 17,86 letztendlich für sie, das hat nicht für den Finaleinzug gereicht, ist am Ende da einfach ein bisschen fest geworden, hat sie zugegeben und hat sich zu sehr auf die Weiten konzentriert. Da möchte sie auf jeden Fall noch in Zukunft dran arbeiten. Und dann hatten wir es noch eine dritte Starterin in dieser Qualifikation im Kugelstoßen. Das war Alina Kenzel. Die ist ja nach sehr, sehr schwerer Post-Covid-Erkrankung wieder richtig leistungsfähig, endlich. Also hat da auch eine lange Leidenszeit hinter sich. 18,16 Meter waren ihr bester Versuch, gleich im allerersten Durchgang. Und die musste wirklich lange zittern, ob ihre Weite eben reicht für den Finaleinzug. Und hat da die Ergebnisse der anderen Qualifikationsgruppe abwarten müssen. Letztendlich steht fest, sie zieht als 11. von insgesamt 12 ins Finale ein. Also haben wir zwei deutsche Kugelstoßerinnen im Kugelstoßfinale.
Ja, am Start der Frauen ging es natürlich Schlag auf Schlag weiter. Im Siebenkampf der Frauen war dann weiterhin Caro Schäfer mit am Start und sie übersprang eine Höhe von 1,71 Meter, was ja für sie ihrem letzten großen Wettkampf eine solide Höhe war, würde ich sagen. Und unmittelbar danach ging es dann auch schon weiter mit der ersten deutschen Staffel, und zwar mit der 4x100-Meter-Staffel der Frauen mit Sophia Jung, Lisa Meyer, Gina Lückenkämper und zum Schluss Rebecca Hase. Wie hat sich denn das deutsche Quartett geschlagen?
Also die haben mich wirklich richtig begeistert. Die lagen die ganze Zeit gut im Rennen. Dann Gina Lückenkämper ist eine super gute Kurve gelaufen. Hat dann auch in Führung liegend auf Rebecca Hase übergeben. Und die musste nur noch die US-Amerikanerin quasi vorbeilassen. Hat halt Schlussläuferin Shakari Richardson. Die hat ja schon Silber gewonnen über die 100 Meter. Also da, das ist, glaube ich, zu verschmerzen. Letztendlich 42,15. Saisonbestleistung, zweiter Platz, großes Coup. Ich glaube, auch da können wir uns freuen auf ein Finale. Vielleicht ist da sogar eine Medaille drin. Was denkst du?
Schauen wir mal. Also bei der Staffel ist immer vieles möglich. Das Wichtigste ist natürlich immer erstmal den Staffelstab durch die Runde zu bringen. Wir wissen, dass die deutschen Staffeln immer gut wechseln können, auch sehr, sehr starke Leistungen hier abgeliefert haben. Schauen wir mal, wie das im Finale dann bei den Frauen aussieht. Und auch nochmal, du hast Gina Lückenkämpers Kurve angesprochen. Das ist tatsächlich so ein Punkt, den wollte ich auch nochmal erwähnen, weil es ist tatsächlich ein großer Unterschied, ob man auf der Gerade die 100 Meter schnell sprinten kann oder in der Kurve. Also es gibt dann doch viele, die tun sich da schwer, diesen Speed auch mit in die Kurve reinzunehmen. Weil ich sag mal, wenn man durch ein Stadion geht, wirken diese Radien jetzt nicht so super eng. Aber wenn man da mit 35, 36, 37, 38 km/h durch so eine Kurve läuft, entstehen da auch schon Fliehkräfte. Und dann auch unter diesen Bedingungen seine Technik zu halten, das ist nicht ohne. Und da hat man mal wieder Ginas Stärke gesehen. Und ich fand das auch super beeindruckend, weil sie sich auch nochmal wirklich so, ja, wirklich vom Rest des Feldes so ein Stück weiter abgesetzt hat. Aber weiter ging es ja dann auch mit den Männern in der 4x100 Meter Staffel. Wie ging es denn da aus?
Ja, wir hatten Kevin Kranz als Startläufer, der hat übergeben auf Owen Ansah. Und da hat man irgendwie schon im Bild gesehen, am Ende hat er rausgenommen. Also hat irgendwie ein Tempo eingebüßt, hat letztendlich im Interview beantwortet, er hatte so ein Zwicken im Oberschenkel gespürt und lässt sich gerade noch vom medizinischen Team auf jeden Fall abchecken. Hoffentlich war es nur ein Krampf. Dann kam Yannick Wolf in der Kurve und Lukas Ansah-Peppra auf der Zielgeraden. Letztendlich Platz 5 in 38,53. Die reichen leider nicht für den Finaleinzug.
Ja, das war heute ein wirklich sehr, sehr starkes Feld. Da hätten noch mal einige Zehntel mehr dabei sein müssen. Aber ein Grund war tatsächlich, glaube ich, auch diese, wir hoffen wirklich, dass es nur ein Krampf bei Owen war. Man hat gesehen, es war nicht ganz rund bei ihm. Er konnte da seine Stärke hoffentlich aufgrund des Krampfes nicht ausspielen und wünschen ihm da gute Besserung und hoffen bei den deutschen Männern einfach auf die nächste große internationale Meisterschaft.
Das war's dann auch schon mit der Morning Session. Und ja, jetzt gerade ging es weiter mit der Abendsession. Da haben wir im Siebenkampf als allererstes gesehen Caroline Schäfer wieder am Kugelstoßen, 14,02 Meter, ihr dritter und bester Versuch. Und dann ging es auch schon los im Weitsprung, Finale der Frauen mit Malaika Mihambo. Wie ging das denn aus?
Ja, das war mal wieder, muss man sagen, ein echter Krimi. Also es gab ja mehrere Favoriten hier auf die Medaillenplätze, neben Malaika Mihambo natürlich aus den USA, Tara Davis Woodhall und Jasmine Moore. Und es ging gleich los mit einer sehr, sehr starken Weite von Jasmine Moore im ersten Sprung, 6,96 Meter. Malaika im ersten Versuch 6,77 Meter. Sie konnte sich dann aber mit jedem Sprung weiter steigern, im dritten Versuch dann schon bei 6,95 Meter. Im vierten Versuch legte dann aber Tara Davis Woodhall richtig nach. Mit 7,10 Meter setzte sie sich doch deutlich vom Rest des Feldes ab. Malaika konnte dann im fünften Versuch nochmal kontern. Sie kam auf 6,98 Meter, kam nicht ganz an die 7-Meter-Marke heran. Und von Malaika kennen wir es natürlich schon, dass sie immer nochmal im letzten Versuch ordentlich einen raushauen kann. Am heutigen Abend hat es leider nicht geklappt. Sie hat nochmal alles in diesen Versuch reingelegt, aber ist dann schlussendlich durchgelaufen. Somit stand fest, dass Tara Davis Woodhall mit 7,10 Meter Olympiasiegerin, neue Olympiasiegerin wurde und war dann natürlich auch den Tränen nah. Malaika, sie kann damit absolut zufrieden sein. Sie hatte ja auch noch vor kurzem mit einer Corona-Infektion zu kämpfen nach den Europameisterschaften in Rom. Also in diesem Abend eine sehr, sehr schöne Silbermedaille für das deutsche Team.
Ja, und ich meine, sie hat ja auch schon alles gewonnen auf internationale Bühne, was es zu gewinnen gibt. Sie hat sich auch wirklich richtig geärgert da im sechsten Durchgang nochmal. Fehlversuch leider ist da durchgelaufen und da hat man wirklich gesehen, dass sie sich da total geärgert hat. Sie ist ja die Frau der letzten Versuche und das hat dann heute einfach nicht geklappt. Trotzdem auf jeden Fall Silber gewonnen, nicht Gold verloren.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein Stück weit daran gelegen hat, dass sie da im letzten Versuch auch nochmal ordentlich Gegenwind hatte. Also minus 1,5 Meter im Vergleich zum vorletzten Spruch, 1,5 Meter Rückenwind. Das spielt ja dann auch so ein wenig rein, wie komme ich ans Brett ran, treffe ich das Brett? Und wenn mir dann so der Gegenwind entgegenbläst, dann ist es, glaube ich, dann auch manchmal aus Springer-Sicht schwierig, sich da optimal zu treffen. Also an alle Weitspringer und Weitspringer, korrigiert mich. Morgen in der nächsten Folge können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das da auch so zumindest ein wenig mit reingespielt hat.
Dann das nächste große Finale aus deutscher Sicht mit deutscher Beteiligung und auf jeden Fall auch Medaillenchance. Speerwurffinale der Männer mit Julian Weber. Wie sah es denn da aus?
Ja, das Speerwurffinale der Männer geht höchstwahrscheinlich auch in die Geschichte ein. Also Julian ist ja mit einer sehr, sehr guten Weite hier ins Finale reingekommen, hat sich mit einer starken Weite qualifiziert. Aber hier ging es heute Abend im Stadion nochmal richtig ab. Also um es vorwegzunehmen, der Pakistaner Ashrat Nadim hat neuen Olympiarekord mit 92,97 Meter aufgestellt. In seinem abschließenden Versuch, als schon feststand, dass er den Olympiatitel geholt hat, hat er nochmals über 91 Meter geworfen. Mit der Weite hat er sich über 3 Meter vom Zweitplatzierten, dem Inder Chopra, abgesetzt. Die Bronzemedaille ging nach Grenada an Anderson Peters und Julian Weber erreichte eine Weite von 87,40 Meter, was für ihn an diesem Abend den sechsten Platz bedeutete. Also Julian kann mit dieser Weite absolut zufrieden sein, ist da sehr, sehr weit in seinen persönlichen Bestleistungsbereich reingekommen und ich glaube, er hätte hier heute Abend wirklich weit über sich hinauswachsen müssen, um es da weit nach vorne auf das Treppchen zu schaffen. Oder wie siehst du das, Lynn?
Ja, also es war jetzt leider nicht die erhoffte Medaille, aber trotzdem hat er wahnsinnig konstante Würfe gezeigt. Ich meine, zwei Fehlversuche waren dabei, die sind, glaube ich, zu verschmerzen. Ansonsten alles so zwischen 84 und 87 Metern, also wirklich auf einem Top-Niveau auch für ihn. Und ich hoffe, dass er sich trotzdem drüber freuen kann. War ja auch irgendwie mit Spannung geladen auf jeden Fall. In der Qualifikation waren seine Speere noch gar nicht angekommen. Also auch das wieder ein neuer Umstand auf jeden Fall, wenn man da mit fremden Speeren werfen muss. Und das hat er trotzdem alles so toll weggesteckt, also Hut ab.
Da gab es ja auch noch den abschließenden 200-Meter-Sprint im Siebenkampf der Frauen. Da ist Caro Schäfer auf Bahn 2 gestartet und sie kam am heutigen Abend mit einer Zeit oder nach einer Zeit von 23,85 Sekunden und einer neuen Season-Best ins Ziel. Und ich würde sagen, das war zum Abschluss des Tages nochmal ein sehr, sehr starker 200-Meter-Sprint.
Ja, würde ich genauso einordnen. Jetzt zum Ende des Tages liegt sie auf Platz 11 und ich glaube, so können wir ganz gut morgen in den zweiten Tag starten.
Und dann wäre es das tatsächlich auch schon aus der Sicht der deutschen Athletinnen und Athleten an diesem achten Wettkampftag aus Paris. Aber ich würde, so wie gestern, auch heute noch mal gerne ein internationales Finale mit in die Sendung reinnehmen. Und zwar das 400-Meter-Hürden-Finale der Frauen. Also das war auch so eines, auf das ich mich im Vorfeld der Olympischen Spiele schon besonders gefreut hatte. Sydney McLaughlin mit die Weltrekordhalterin, die beste 400-Meter-Hürden-Sprinterin, die wir im Moment haben. Aber auch Femke Born mit dabei, fast auf dem gleichen Niveau wie Sydney McLaughlin. Und wir hatten so ein bisschen darauf spekuliert, dass es hier in dem Finale ja vielleicht so einen Zweikampf zwischen den beiden geben könnte. Und das Rennen lief dann tatsächlich so ab, dass es auf den, ja ich würde sagen, ersten 200 Metern einen Dreikampf gab. Denn Anna Cockrell, auch ebenfalls aus den USA, hat da auch sehr, sehr stark mitgemischt. Aber dann ab 250 Metern, ab der 8., 9. Hürde, hat dann Sydney McLaughlin wirklich nochmal den Turbo gezündet und ist dem Rest des Feldes aber sowas von davon gelaufen. Und sie kam nach 50,37 Sekunden ins Ziel, was einen neuen Olympiarekord und einen neuen Weltrekord bedeutete. Also sie hatte, ich würde sagen, 10 Meter Abstand zum Rest des Feldes gehabt. Und auf Platz 2 kam dann tatsächlich nicht Femke Bol ins Ziel, sondern Anna Cockrell. Sie konnte der Holländerin da auf der Zielgeraden doch noch den ein oder anderen Meter abnehmen und kam nach 51,87 Sekunden und einer neuen persönlichen Bestleistung ins Ziel. Und Femke Bol holte sich hier mit 52,15 Sekunden die Bronzemedaille. Bei ihr hat man gesehen, sie war doch recht enttäuscht über dieses Ergebnis, da sie ja auch schon eine Zeit von unter 51 Sekunden stehen hat. Wie war das Rennen aus deiner Sicht, Lynn?
Ja, ich hatte auch auf jeden Fall auf dieses Duell gehofft, Femke Bol gegen Sydney McLaughlin. Das war dann letztendlich doch eine deutlichere Angelegenheit, als ich selbst erwartet hatte. Also wirklich, Sydney McLaughlin ist in dieser Saison, glaube ich, eine Klasse für sich. Und Femke Bol ist da hinten raus einfach richtig fest geworden. Die konnte da gar nicht mehr eingreifen. Aber nichtsdestotrotz wieder ein ganz, ganz tolles Niveau, was wir über die 400-Meter-Hürden gesehen haben.
Was ich bei Sydney McLaughlin auch beeindruckend fand, war ihre Reaktionszeit. Oft ist es ja so, dass im Langsprint die Reaktionszeiten nicht ganz so schnell sind wie bei den Kurzsprinterinnen und Kurzsprintern. Aber sie hatte 0,137 Sekunden an Reaktionszeit und das ist selbst im 100-Meter-Sprint eine recht gute Zeit.
Die durfte dann ja auch im Anschluss natürlich die olympische Glocke läuten und wir haben ganz interessante News für euch. Was passiert mit dieser Glocke, Benny, nach den Olympischen Spielen?
Die Glocke wird Ende des Jahres in der wiederaufgebauten Kirche in Notre Dame aufgehängt und wird bis dahin auch noch graviert. Mit welchen Namen?
Mit den Namen aller Olympiasiegerinnen und Sieger. Also das finde ich eine ganz, ganz tolle Geste. Vor allem haben die sich da dann wirklich für die nächsten Jahrhunderte verewigt.
Ja, absolut. Also in Paris gab es schon einige wirklich sehr, sehr gute Ideen und auch die finde ich echt extrem charmant. Und nach dem 400-Meter-Hürden-Finale der Frauen will ich noch ein zweites Finale von heute Abend aufgreifen, was auch keine deutsche Beteiligung hatte, aber wirklich spektakulär war. Und zwar das 200-Meter-Finale der Männer. Da natürlich mit dem Topfavoriten und Olympiasieger über die 100 Meter Noah Lyles, der sich ja auch hier die Goldmedaille sichern wollte. Aber er hatte in diesem Feld auch noch mehrere sehr, sehr starke Konkurrenten. Zum einen Aaron Knighton aus den USA, schon ein Mann, der deutlich unter 20 Sekunden gelaufen ist. Kenny Bednarik ist ein heißer Titelaspirant oder Medaillenaspirant gewesen. Und aus Botswana Letsile Tebogo, auch jemand, der schon deutlich unter 19,70 gelaufen ist. Also auch ein wirklich sehr, sehr starker Konkurrent. Und Man konnte in den letzten Tagen lesen, dass Noah Lyles auch gesundheitlich angeschlagen war. Er hat wohl vor ein oder zwei Tagen einen positiven Corona-Test gehabt und sah, als man die Jungs da in der Startaufstellung gesehen hat, auch nicht ganz so fit aus. Oder wie war es aus deiner Sicht?
Ja, er hat vor allem eine Maske getragen im Callroom und das hat mich auch schon ein bisschen verunsichert, ob er jetzt wirklich was hat oder ob das eben zu diesen Psychospielchen gehört, die wir häufig im Sprint sehen. Aber ja, es ist bestätigt, also er ist Corona-positiv und man hat auch gesehen, dass ihm das wirklich zu schaffen gemacht hat, auch ja im Zieleinlauf quasi, wie schwer er geatmet hat, wie sehr er geschwitzt hat. Der war wirklich richtig fertig nach einem 200-Meter-Lauf und das kennen wir ja so von ihm nicht.
Und so kam es dann auch, wie es kommen musste. Noah Lyles hat in diesem Rennen nicht die Olympiamedaille, die Olympiagoldmedaille gewonnen, denn am Ende des Tages ging der Titel nach Botswana zu Letsile Teboru, der nach 19,46 Sekunden ins Ziel kam. Das bedeutet einen neuen Afrika-Rekord und es war ein unglaublich starkes Rennen von ihm. Also wirklich eine sehr beeindruckende Leistung. Und dann auf Platz zwei dahinter kam dann Kenny Bednarik aus den USA ins Ziel. Er hatte eine Zeit von 19,62 Sekunden und die Bronzemedaille ging dann an Noah Lyles. Er kam nach 19,70 Sekunden ins Ziel. Ja, Noah Lyles wird sich da mit Sicherheit auch im Vorfeld des Rennens die Gedanken gemacht haben, ob er hier tatsächlich starten soll oder ob er lieber auf Nummer sicher geht und den Rest des Feldes da nicht gefährdet. Aber das ist natürlich dann auch immer eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, wenn man in so einem Olympiafinale steht. Und dann würde ich aber vorschlagen, war es das erstmal von den Ergebnissen und Sidefacts rund um die Olympischen Spiele. Wir haben euch heute über Instagram auch gefragt, was gibt es für Themen, die wir sonst noch ansprechen sollen, beziehungsweise ihr konntet uns auch Fragen zuschicken, auf die wir dann auch nochmal in der Sendung eingehen sollten. Lynn, was sind denn da so für Fragen reingekommen?
Es ging vor allem so um Spikes, warum manche Athletinnen und Athleten in den Spikes Socken tragen und andere nicht. Das finde ich eine ganz spannende Frage. Ich glaube, ich habe da auch nochmal als Langstreckenläuferin eine andere Perspektive drauf als du. Deshalb können wir das gerne mal besprechen.
Ist eine gute Frage. Ich habe das tatsächlich auch mal probiert, ohne Socken in Spikes zu laufen. Es soll nochmal so ein bisschen mehr Gefühl geben, dass der Fuß vielleicht nochmal enger am Spike liegt, dass man vielleicht nochmal ein bisschen mehr Bodenkontakt oder mehr Gefühl für die Druckpunkte da bekommt. Aber ich war jetzt tatsächlich kein Freund davon, barfuß in Spikes zu laufen. Das ist tatsächlich, ich glaube, in erster Linie einfach eine Gefühlssache und es gibt jetzt keinen rationalen Grund, weshalb man sagen sollte, lauf ohne Socken. Der Gewichtsvorteil von den, was wiegt eine Socke, 10 Gramm, der wird da nicht ausschlaggebend sein. Also ich denke, da ist es grundsätzlich so, dass es einfach so dass es fürs Gefühl ist. Aber wie ist es denn in der Langstrecke?
Ja, also ich würde dir da eigentlich zustimmen. Ich habe auch immer Socken getragen in meinen Spikes. Das liegt aber natürlich auch daran, dass ich ein bisschen länger unterwegs bin als so ein Sprinter oder eine Sprinterin und ich versuche da einfach Reibungen zu vermeiden. Also es geht ja darum, vor allem keine Blasen zu bekommen und das passiert eben schnell auf 5000 oder 10.000 Metern und deshalb immer auf jeden Fall Socken.
Dann kam die Frage rein, wieso nimmt der DLV keine Heimtrainer mit? Diese sind doch im Alltag für die Leistung der Athletinnen und Athleten zuständig.
Ja.
Lynn, willst du was dazu sagen?
Ja, also keine Frage, die sind unfassbar wichtig. Wir haben jetzt natürlich nicht beim DLV nachgefragt, sondern würden jetzt hier erstmal spekulieren. Ich glaube, es ist vor allem eine Kostensache. Also gerade in Paris, wir haben es gesehen, die Ticketpreise, die ganzen Hotelpreise, selbst öffentlicher Nahverkehr, die Preise gehen da wirklich durch die Decke. Und ich denke, das ist einfach nicht machbar, logistisch gesehen auch, so viele Trainerinnen und Trainer mitzunehmen, weil das wären ja dann nochmal in etwa genauso viele wie Athletinnen und Athleten da am Start sind. Und ich glaube, das kann der DLV gar nicht handhaben. Oder dieses ganze olympische Dorf kann das nicht handhaben. Also dann würde das ja jede Nation machen, dann würde auch jeder Athlet und jede Athletin drauf bestehen. Und ich glaube, das ist von den Kosten her überhaupt nicht umsetzbar. Und zumindest in der Theorie soll es ja so sein, dass auch die Bundestrainerinnen und Bundestrainer den Athletinnen und Athleten sehr nahe stehen und da hoffentlich immer die richtigen Tipps zur Seite haben.
Dann kam noch die Frage rein, warum gab es in den meistens in den Vorläufen so viele Stürze und Unfälle?
Ja, also auch da würde ich eher mutmaßen. Es waren ja häufig in diesen Vorläufen sehr taktisch geprägte Rennen, die erstmal am Anfang sehr verbummelt waren und dann wurde es hinten raus auf der Zielgerade richtig schnell. Und es sind halt Olympische Spiele. Es ist die größte Bühne, die unser Sport so zu bieten hat. Und natürlich gehen dann da schneller mal die Arme raus und wir haben wirklich den ein oder anderen harten Sturz gesehen von vielen Athletinnen und Athleten. Das tut uns natürlich leid, aber ich denke, das wird einerseits diese Anspannung sein und andererseits halt dieses erst langsame Tempo, das dann plötzlich beschleunigt und dann schließt das ganze Feld irgendwie zusammen auf. Dann läuft man auch mal in einer Traube mit allen Athletinnen und Athleten zusammen. Das heißt, da fehlt auch noch Platz und dann kann es einfach sehr, sehr schnell zu solchen Stürzen kommen.
Dann, Lynn, würde ich es mit diesen Fragen auch für die heutige Folge belassen. Wenn ihr weiterhin Fragen rund um die Olympischen Spiele oder an uns habt, schickt sie uns gerne über Instagram oder auch per E-Mail an info@meinathlet.de zu. Und dann gehen wir einfach in den kommenden Folgen nochmal darauf ein. Lynn, ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Abend und wir sehen uns morgen.
Danke gleichfalls. Bis morgen.
falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.